gehen wir gleich weiter zum Herrn Dr. Franz Hirmann.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Freue mich, dass ich hier zu Ihnen sprechen kann. Und Sie sehen an meiner Folie, ich habe den Universitätsprofessortitel durchgestrichen, denn ich bin ja lustigerweise vorübergehend suspendiert. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Wie einige meiner Vorredner schon erwähnt haben, Leute, die zu kompetent sind und in der Öffentlichkeit ihre Meinung sagen, werden politisch in irgendeine Ecke gestellt. Links, rechts, wie es gerade passt. Mir hat man 3 Studierende, 2 Mädchen, einen Burschen in mein Arbeitszimmer für ein Interview geschickt, für eine Studentenzeitschrift. Das hat normal begonnen mit Fragen zum Geldsystem, Wirtschaftssystem und ganz plötzlich aus heiterem Himmel stellt der junge Mann die Holocaust-Frage, sehr passend, und sagt, was ist Ihre Meinung zum Holocaust? Und ich sage, Massenmord an Menschen interessiert mich nicht. Ja? So etwas verabscheue ich und die politische Ideologie, die dahinter steht, interessiert mich auch nicht. Egal, ob das von links oder rechts passiert. War ihm nicht recht als Antwort. Daraufhin hat er gesagt, was wissen Sie darüber? Er hat gesagt, schauen Sie, ich unterrichte Wissensmanagement. Das ist eine Frage, welchen Wissensbegriff Sie verwenden. Wirtschaftswissenschaftler arbeiten nicht empirisch, können das, was sie sagen, also nicht beweisen. Historiker arbeiten empirisch. Fragen Sie einen Historiker. Ich selbst bin, und jetzt geht das Mikro nicht. Geht's wieder? Ja. Ich selbst bin zum Beispiel Vertreter eines konstruktivistischen Wissensbegriffes und daher können Sie mich über solche Dinge überhaupt nicht befragen. Und dann hat er die dümmste Frage gestellt, die dritte. Er hat nämlich gefragt, gab es Gaskammern? Und da ist mir wirklich der Kragen geplatzt. Weil ich gesagt habe, hören Sie bitte, jetzt bei aller Sympathie, aber wie Sie aus heutiger Sicht Gebäude oder Gebäudereste benennen, sagt doch nichts darüber aus, was dort damals passiert ist oder auch nicht. Und dann fiel mir eben ein, dass es einen Techniker gegeben hat vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahre oder mehr, der genau das bestritten hat und da gab es einen Prozess und ich habe ihm gesagt, dort schaut's nach, ja, denn da hat es einen Prozess gegeben, da gibt es Unterlagen, informiert euch dort. Ich habe die Mitschrift dieses Interviews nie zu Gesicht bekommen, nie. Aber 10 Wochen später, am 26.01., sind dann die Zitate dieses Technikers, die ich genannt habe, als meine Aussagen in der Tageszeitung Standard zitiert worden. So funktioniert das. Das ist die Standardmethode, um Menschen zu diffamieren. Gleich 2 Tage danach allerdings gleich 2 Tage danach, am 28.01. hat mich mein lieber Freund Erik Frey, Wirtschaftsjournalist des Standards, exkulpiert und hat gesagt, also Rechtsextremer, Professor Hirmann auf keinen Fall. Das ist vollkommen absurd, das stimmt so nicht. Er hat meine Gegenstellungnahme, die ich dann an den Standard geschrieben habe und auf Facebook publiziert habe, dann auch verlinkt in seinen Online-Kommentar. Aber die Wirtschaftsuni wäre gut beraten, ihn dennoch zu suspendieren, denn sie wird einen inkompetenten Geldsystemkritiker los. Die Thesen von Professor Hirmann gehören nicht in den Hörsaal. Und lustigerweise hat dann am 2. Februar unser Rektor den Zuruf des Wirtschaftsjournalisten gleich aufgegriffen und mich ohne Rechtsgrundlage vorübergehend suspendiert. Das ist doch spannend, nicht? Auf Zuruf eines Wirtschaftsjournalisten werden Wissenschaftler suspendiert. Das ist offensichtlich machbar in diesem Land. Ich habe auch nicht vor, an die Wirtschaftsuni zurückzukehren. Ich bin ein Gegner akademischer Titel, sagt das auch gleich. Der Professortitel bleibt durchgestrichen. Aber das wird mein Markenzeichen, ja? Der durchgestrichene Professortitel. Ich kann Ihnen auch erklären, warum. Ich bin kein berufener Professor durch ein Berufungsverfahren. Ich habe mich 3-mal beworben, aber weil ich den Klicken nicht in ihre Programme und ihre Geschäftsmodelle gepasst habe von Anfang an, weil ich Wirtschaftsinformatiker bin und immer dafür bin, dass sinnlose Arbeiten eben die Computer machen und nicht die Menschen, hat man mich da nie genommen. Mein Professortitel ist ein Berufstitel, denn als Habilitierter in den 90er Jahren nach altem Universitätsrecht noch, wurde man eben auch Bundesbeamter und pragmatisiert auf Lebenszeit. Und das war eben dieser Joker, den ich hatte, nicht, dass ich also unabhängig war von Wirtschaftsunternehmen und frei meine Meinung äußern konnte im Sinne des Paragraphen 1 Universitätsgesetz, in dem ja steht, dass dort an den Universitäten neues Wissen für die gesamte Gesellschaft erarbeitet werden muss. Das macht nur keiner. Ja? Die berufenen Professoren betreiben ihre Privatfirmen und waschen den Studierenden das Gehirn und den Assistenten, die immer weniger bezahlt bekommen, nicht der Staat muss ja sparen, damit sie sich umso mehr den Privatunternehmern ihrer Chefs ausliefern müssen. Und das hat natürlich mit freier Forschung wenig zu tun. Deshalb gründe ich gerade eine Nachhaltigkeitsuniversität mit meinen Freunden in Berlin und habe auch, und das ist ein Punkt, eine politische Partei gegründet, die eben die Grundlage bietet, um eine andere Sicht auf das Geldsystem überhaupt umsetzbar zu machen. Denn wie Sie jetzt mittlerweile schon wissen, ist Geld eine politische Erfindung. Meine Webadresse funktioniert momentan vorsätzlich nicht. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit bis Ende April, dann ist sie natürlich nicht an der WU, sondern bei einem Privatprovider, aber in ganz anderer Aufmachung, mit irrsinnig viel Medien, also mit Filmvorträgen, mit Verlinkungen etc. Das Buch, das ich mit Kollegen Pregerter geschrieben habe, Das Ende des Geldes, leitet ja dann gleich ein zu dem, wozu ich Sie einladen möchte. Seit dem Jahr 2001 unterrichte ich an der Johannes Kepler Universität Wissensmanagement. Das heißt, wie mein Vorredner Andreas Popp schon gesagt hat, es geht um die Begrifflichkeiten. Wir denken in Sprache. Und damit sind wir manipulierbar über unsere geistigen Modelle. Wer einmal verstanden hat, dass rechts, links das politische System nur eine Erfindung ist, wer einmal verstanden hat, dass dass akademische Titel ebenfalls die Bevölkerung spalten, immer in Haves and Have-Nots. Es gibt eben Menschen, die wirklich gerne Wissenschaft betreiben, für die ist der Erwerb eines Titels überhaupt kein Problem. Es gibt andere, die machen das nicht gerne, für die ist das nur ein Sprungbrett und denen gibt man die Möglichkeit, sich den Titel einfach zu kaufen. Wenn die darauf einsteigen, werden sie aber politisch erpressbar und sind willkommen im System. Ja? Siehe genau die, denen man die Titel jetzt wieder wegnimmt. Ne? Wir brauchen als demokratische Bevölkerung keine Spielchen, die die Bevölkerung spalten. Das betrifft politische Ideologien, das betrifft Religionen, das betrifft ethnische Herkunft, das betrifft soziale Schichtungen. Alles das brauchen wir nicht. Auf das lassen wir uns überhaupt nicht ein, sondern wir ziehen in Zukunft alle an einen Strang. Und das ist das wirkliche Geheimnis, wie wir die Krise jetzt überwinden können und wie wir den Paradigmenwechsel befördern. Also, was Geld nicht ist, ist hoffentlich jedem klar, obwohl so steht es noch in unseren Lehrbüchern. Universelles Tauschmittel, Wertmaßstab, Wertaufbewahrungsmittel. Wenn ich tausche, brauche ich dafür kein Mittel. Ein Tausch ist also immer ein Austausch von einem Stück gegen ein anderes Stück. Natürlich ist das komisch, wenn ich eine Villa tausche gegen eine Krawattennadel. Aber das ist dann ein Tausch 1:1. Wenn ich mich aber darauf einige, dass ich zwei Äpfel gegen eine Birne tausche, was habe ich dann? Dann habe ich ein Wertverhältnis. Ein Wertverhältnis heißt in Wirklichkeit ein Preis, auf den ich mich geeinigt habe. Und dann habe ich legitimerweise einen Kauf vor mir und keinen Tausch, aber ich verwende dafür kein Geld. Wenn Sie sich heute anschauen, den Unterschied, den juristischen Unterschied zwischen Kauf und Tausch, dann legen alle Juristen darauf Wert, dass beim Kauf Geld im Spiel ist. Brauchen wir aber nicht. Wir müssen uns nur die Wertverhältnisse verbildlichen. Wir müssen diese bloßen Zahlen aufschreiben und in diesem Verhältnis tauschen. Wir brauchen nicht ein Ding, dem ein Wert angedichtet wird, denn Zahlen im Computer haben keinen eigenen Wert. Bits und Bytes kann ich in Mengen produzieren, auf jedem PC mehr als vielleicht eine Bank auf meinem Konto. Und diese Zahl ist trotzdem wertlos, weil sie nur eine Zahl ist. Und das ist der erste Einstieg. Universelles Tauschmittel ist unsinnig. Denn bei einem Tausch gehe ich von einem Produkt in ein anderes oder von einer Dienstleistung in eine andere. Da brauche ich nichts als Zwischending. Aber wenn ich einen Monopolisten habe, der im gesamten Rechtsraum der einzige ist, der diese Transaktionen überhaupt legitimiert, indem er diese möglichen Zwischengüter als einziger aus Luft erzeugen kann, dann sehen Sie, welches Machtmonopol in diesen Händen liegt. Wertmaßstab stimmt auch wieder nicht. Denn was ist ein Maßstab? Ein Maßstab hat nie einen Eigenwert. Ein Meter beispielsweise ist definiert als Wertlänge und es ist vollkommen egal, wie lang Sie einen Meter definieren. Aber wenn er definiert ist, darf er sich nicht mehr ändern, schon gar nicht, wenn Sie damit messen wollen. Und wie ist das bei Geld? Geld hat ja angeblich einen Eigenwert. Ja? Je größer die Nachfrage, desto höher steigt der Kurs. Na, wenn ich so messe, dann hätte ich einen Metermaßstab, der ein Gummiband ist. Und wenn ich einen Bretterstapel von 100 Brettern misse, dann wird das ewig lang aufgrund der großen Nachfrage. Und wenn ich nur ein Brett messen will, dann wird er ganz kurz. Und zwischendurch muss ich mir als Baumeister bei jemandem meine Zentimeter ausborgen, und muss ihm hinterher noch mehr Zentimeter mit Zinsen zurückgeben. Ein Wertmaßstab hat keinen Eigenwert. Daher ist es ein Unsinn, ja, Geld, das angeblich einen Wert habe, als Wertmaßstab zu bezeichnen. Also wir sehen schon, Tauschmittel ist es nicht, Wertmaßstab ist es nicht, ist es ein Wertaufbewahrungsmittel? Ich frage Menschen dann immer, das, was euch wirklich wichtig ist, der ererbte Familienschmuck zum Beispiel, oder euer Häuschen mit Garten, oder die Fotos eurer Kinder, ja, im Album, wie bewahrt ihr solche Dinge auf? Offensichtlich müsst ihr sie alle gegen Banknoten tauschen, ihr müsst sie verkaufen und die Banknoten sperrt ihr in den Tresor. Weil nur unter der Prämisse wäre Geld ein Wertaufbewahrungsmittel. Andernfalls ist es das offensichtlich auch nicht. Also wir sehen, nichts davon ist aus logischer Sicht wahr. Geld ist eben kein universelles Tauschmittel, kein Wertmaßstab und auch kein Wertaufbewahrungsmittel. Kann alles aus logischen Gründen gar nicht stimmen. Trotzdem wird es den Menschen heute noch so beigebracht. Und wir fragen uns, warum. Denn wenn wir die Erkenntnis haben, dann sehen wir auch, dass wir es in dieser Funktion nicht benötigen. Und das ist jetzt das Interessante. Geld hat ja verschiedene Funktionen. Erwünschte Funktionen. 99% der Menschen benötigen Geld einfach für den Alltag. Ja, die wollen sich also mit Nahrungsmitteln, mit Kleidung versorgen. Die wollen wohnen, die brauchen Energie, die wollen auf Urlaub fahren. Alle diese Dinge, die wir halt so benötigen. Und dann hat Geld in der heutigen Form auch sehr viele unangenehme Eigenschaften. Korruption, Erpressung, ja? Alle diese Dinge, wo ich Menschen in Abhängigkeiten begib, ja? Um sie mir gefügig zu machen, um sie zu unterwerfen, um sie zu manipulieren. Wenn wir das jetzt erkennen, dass Geld in der heutigen Ausprägung sowohl erwünschte Funktionen hat als auch unerwünschte, dann können wir uns etwas völlig Neues erfinden und erdenken, das nur noch die erwünschten Funktionen hat, aber keinesfalls die unerwünschten. Und wie wir dieses neue Werkzeug nennen, ob Geld oder wie wir sonst dazu sagen oder ob wir das überhaupt noch als Zahl darstellen, das ist vollkommen egal. Hauptsache, es passiert im Konsens. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn wir eine politische Einigkeit für diese Entwicklung herstellen können, und das ist psychologisch durchaus möglich, wenn wir den richtigen geistigen Zugang finden, dann werden wir sehen, dass wir diese Art von Geldsystem gar nicht mehr benötigen. Verzinstes Schuldgeld haben wir schon gesehen. Es ist einfach auf Verknappung und Versklavung basierendes Herrschaftsinstrument. Dieser Prime-Kredite, was hat man uns da so erzählt? Menschen, von denen man wusste, dass sie ihre Hypothekenkredite nie zurückzahlen können, denen wurden trotzdem Kredite gegeben. Okay, in der Zwischenzeit, solange die Kredite ausständig waren, wurden immerhin Zinsen bezahlt. Jetzt haben aber Ratingagenturen alle diese Subprime-Kredite, die Kreditbriefe, ja, mit Triple-E geratet und man hat nachher Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, in keinem einzigen Fall wurden diese Kreditbriefe von den Ratingagenturen überhaupt überprüft. Es wurde flächendeckend Triple-E hergegeben, ohne eine einzige Prüfung durchgeführt zu haben. Und man ist auf noch etwas darauf gekommen. Einige Mitarbeiter der Ratingagenturen wollten prüfen. Die haben gesagt, jetzt schauen wir uns das vielleicht doch einmal an, ja, ob Triple-E wirklich gerechtfertigt ist. Und ihre Chefs, die Vorgesetzten, haben gesagt, nein, 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 das macht ihr nicht. Ja. Ihr gebt das Triple-E her ohne Prüfung. Warum? Die Antwort ist im Prinzip ganz einfach. Was ist denn bitte ein Schuldschein, der selbst weitergegeben wird wie ein Zahlungsmittel? Wir dürfen nicht vergessen, dieser Prime-Kreditbriefe wurden ja verkauft an andere Banken, an andere Finanzdienstleister. Viele davon sind am Ende dann bei deutschen Banken gelandet. Ja? Also ein Schuldschein, von dem ich weiß, dass die Schuld nie rückgezahlt wird, wo aber laufend Zinsen dafür gezahlt werden und den ich selbst wieder weitergeben kann, das ist Geld. Das ist unser verzinstes Schuldgeldsystem. Dieser Prime-Kreditbriefe, ja, waren nichts anderes als eine Kopie von Dollar, Euro, Yen und dem anderen verzinsten Schuldgeldsystem. Und deshalb haben die Chefs der Ratingagenturen wohlweislich, ja, weil sie das Geldsystem so kennen, gesagt, wir brauchen keine Prüfung, denn solange Dollar und Euro Triple E gerätet sind, ja, funktioniert unser System genauso, es ist nur eine Kopie, nur wissen darf es keiner. Und irgendwann haben sich die deutschen Banken darüber aufgeregt, ja, dass diese Schulden nicht mehr bezahlt werden. Und die Amerikaner haben gesagt, haben die jetzt unser Schuldgeldsystem verstanden oder nicht? Das darf man doch nicht machen. Ja? Und haben dann auch prompt die Deutsche Bank verklagt und gesagt, jetzt habt ihr uns das Spiel verdorben. Geht ja so nicht. Und dann auf einmal ist auch der Zweifel am Geldsystem entstanden, klarerweise. Weil verzinstes Schuldgeldsystem, wissen wir ja, funktioniert nicht nachhaltig. Ja? Sie haben versucht, das immer wieder zu kopieren. Bei Kreditkarten ist es genau das Gleiche.
Was erzählt man hier für Lügen der Bevölkerung? Sie gehen in ein Restaurant, unterschreiben eine Rechnung, ja, mit ihrer Unterschrift, 50 Euro, mit ihrer Kreditkarte, und dann glauben sie, dass der Wirt 2-3 Tage später das Geld natürlich minus heftiger Gebühren kriegt. Sie zahlen aber ein paar Wochen später die Sammelrechnung. In der Zwischenzeit borgt ihnen angeblich jemand Geld und dafür zahlen sie die Gebühr. Stimmt nicht. Was sie in Wahrheit tun, ist, mit ihrer Unterschrift entsteht ein neuer Geldschein. Sie schaffen ein Wertpapier. Unterschriebene Schuldscheine in unserem System sind Geld. Dieser unterschriebene Beleg ist Geld, das sie sich selbst geschöpft haben. Aber sie nehmen dazu die Geldschöpfungskompetenz der Kreditkartenfirma. Niemand borgt ihnen Geld. Sie können mit diesem unterschriebenen Schuldschein sofort zu einer Bank gehen und sagen, gib mir dafür 50 Euro. Das ist ein unterschriebener Geldschein. Ja? Dahinter steht die Geldschöpfungskompetenz der Kreditkartenfirma. Und sie zahlen die Gebühr nicht dafür, dass eine Leistung erbracht wird, sondern dafür, dass sie das nicht wissen, dass das so funktioniert. Denn sie werden darauf... Sie werden darauf konditioniert, bei jedem Preis, den Sie bezahlen, automatisch eine Gegenleistung zu glauben. Das ist ja der große Vorteil, wie man sie über den Tisch ziehen kann. Wir denken, wie gesagt, warum es nicht mehr funktioniert, in Sprache mit einer bestimmten Syntax. Wir haben Hauptwörter, Substantiva, Verben, Adjektiva, Adverben. Und die Syntax prägt auch unsere Wahrnehmung, unsere Semantik, was wir überhaupt von der Welt verstehen können. Die Welt ist für Menschen immer das, was sie in Sprache beschreiben können. Und darin liegt der Trick in der ganzen Geschichte. Ja? In Sprache werden wir geformt, geleitet und verführt. Ja? Die soziale Konstruktion über die Sprache funktioniert so, dass man einmal ganz ehrlich sagen muss, die erste älteste Funktion von Sprache war nicht die Übermittlung von Information. Das ist relativ neu und funktioniert meistens gar nicht, ja? Weil wir zu unterschiedliche Biografien haben und sogar schon bei einzelnen Begriffen uns über den Inhalt nicht einigen können. Ich nehme den Klassiker, auf den ich dann am Schluss wieder zurückkomme, ja, das ist der Begriff Liebe. Ja? Ja, wer versteht das Gleiche darunter? Ja? Sie haben Glück, wenn Sie in der Partnerschaft leben, ja? Sie zu zweit, aber den Begriff Liebe in der Partnerschaft müssen Sie gemeinsam erarbeiten. Das muss man auch dazu sagen. Also im Prinzip haben wir unterschiedliche Biografien und damit unterschiedliche Begriffsverständnisse. Aber was heißt das? Die erste Funktion von Sprache war einfach die Lautgebung und das Imponiergehabe. Ein Alpha-Männchen hat Ua Ua geschrien und sich auf den Brustkorb getrommelt und gesagt, ich bin so kräftig und stark, dass ich alle niederschlage und die ordnen sich mir unter. Und wenn Sie sich die Worthülsen unserer Eliten heute anschauen, im Fernsehen, funktioniert das noch immer so. Ja? Das ist ein archaisches Zugehörigkeitsmerkmal der Abgrenzung. Ja? Wer ist das Alpha-Tier und führt die anderen an? Das ist die älteste Funktion von Sprache. Leider. Und wir haben die Wirtschaftswissenschaften mathematisiert, so wie übrigens auch die Physik und viele andere Wissenschaften. Und die Mathematisierung bringt sozusagen einen kleinen Trojaner ins Spiel, ja, ein trojanisches Pferd. Und der Trojaner heißt, ich denke mir die Welt in abzählbaren kleinen Teilchen, die in sich homogen sein müssen, also austauschbar. Wenn diese Prämisse nicht trägt, kann ich Mathematik nämlich nicht verwenden. Das ist das Problem. Wenn ich die ganze Welt als aus identisch aufgebauten Atomen begreife, nach Demokrit, ja, dann kann ich mit Mathematik in der Physik arbeiten. Aber wenn ich sage, das ist so nicht, das sind sich überlagernde Frequenzen von Äther, ja, und die bilden mal die eine, mal die andere Form, und da entsteht etwas völlig Neues, dann habe ich die Begrenzungen der Mathematik in Kauf zu nehmen. Das heißt, der Demokrit in der Physik, der liegt nicht in der Physik, der liegt in der Mathematik begraben. Und genauso ist es mit Geld. Es gibt für Euro, Yen, Pfund, wie immer wir das nennen wollen, keine definierte Maßgröße für die kleinste Einheit. Was ist die Werteinheit Euro? Was soll sie überhaupt sein? Sie ist undefiniert. Sie ist undefiniert. Sie wird nach Belieben an sogenannten Devisenmärkten manipuliert. Ja, damit man in Wirklichkeit mit der Illusion, man habe da ein kleinstes werthaltiges Teilchen, durch Wertschwankungen leistungslose Einkommen generieren kann. Die Spekulanten leben sehr prächtig davon, von dieser absurden Idee. Die Unternehmer der Realwirtschaft, die im Land A die Rohstoffe kaufen und im Land B die Produkte verkaufen müssen, die müssen sich sehr teuer wieder bei den Banken gegen diese Wechselkursschwankungen versichern und auch davon profitieren die Erfinder werthaltiger Teilchen, die so gar nicht existieren. Das ist das Grundproblem des Geldsystems. Die kleinste Einheit ist nicht definiert. Das ist eine abstrakte Konstruktion, die Mathematik, die sagt nichts über die Wirklichkeit. Da könnte man auch lange drüber reden, was das sein soll. Wirklichkeit. Also das sagt über die Wirklichkeit nichts aus. Das ist nur eine Beschreibungsform. Aber wenn man es schafft, uns diese Beschreibungsform von Kindesbeinen an so beizubringen, dass wir selber daran glauben mit unseren Glaubenssystemen und uns so verhalten, als gäbe es das, dann wird die Geschichte zur self-fulfilling prophecy. Und auch das hat man in den Wirtschaftswissenschaften hunderte Male bewiesen. Ja, Kennzahlen, ja, und Marktentwicklungen, was auch immer, wurden von den einschlägigen Instituten, kaum dass man sie entwickelt hat, an die große Glocke gehängt. Und natürlich haben die Märkte dann diese Berechnungsinstrumente für ihre Entscheidungen verwendet und 3-4 Jahre später konnte man empirisch genau nachweisen, dass sich die Preise nach diesen Instrumenten auch wirklich entwickelt haben. Das ist der älteste Trick der Welt. Ich erzeuge ein Instrument, das ein tolles Prognoseinstrument ist, alle richten sich danach und hinterher kann ich beweisen, dass es funktioniert. Also die Wirklichkeit wird immer an die Mathematik angepasst, mathematisiert, damit Mathematik überhaupt verwendbar wird. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, den man wissen muss. Normung, Standardisierung von Goldmünzen, Packungsgrößen, Zeitvergaben, Notenskalen. Überall hat man uns mit Zahlen zugeschüttet und wir haben eigentlich haben wir es sehr einfach. Ja, als Wissenschaftler können wir immer fragen, was ist die kleinste Einheit, ist sie definiert und wie schaut sie aus? Was ist die kleinste Einheit bei der Notenskala? Ist 5 wirklich genau 5-mal so viel wert wie 1? Und was heißt die 1 bei der Benotung? Ist 2 doppelt so viel wie 1 auf der Notenskala? Entschuldigung, was ist die kleinste Benotungseinheit bei einer Notenskala? Es ist grotesk. Es ist völlig grotesk, ja, wie hier der menschliche Verstand verbogen wird. Erkennen für den Menschen ist Aufmerksamkeit und das ist gefährlich, automatische assoziative Kategorisierung über Ähnlichkeitsmuster. Und so packt man uns. Wir alle werden in der Kindheit geprägt durch frühkindliche Erfahrungen, ja, und da spielen auch Ängste eine Rolle. Ängste sind ganz tolle Steuerungsmechanismen. Ja, mit der Angst kann man die Menschen, Pharmaindustrie, schlucken Sie Tabletten, werden Sie ein Vorsorgepatient. Ja. Das geht natürlich auch mit Einkommen, sparen Sie für Ihr Lebensende. Ja. Tun Sie dies, machen Sie jenes. Ja. Ich weiß nicht, schützen Sie sich vor Gelsenstichen und was weiß ich. Also man kann mit Angst sehr viel machen. Wenn ich aber jetzt sage, wie verstehe ich überhaupt etwas, dann heißt Verstehen immer das Rückführen auf ein ähnliches Muster, das ich früher schon mal verstanden habe als Analogie. Ich sage, X ist wie Y und unterstelle damit Kausalität. Das heißt, wir können die Welt überhaupt nur über ähnliche, ältere Modelle verstehen, die wir früher schon mal als verstanden abgehakt haben, durch Analogien. Und daraus entsteht die große herausfordernde Frage, wie können wir etwas Neues überhaupt verstehen? Ich gebe Ihnen die Antwort sofort, ja, gar nicht. Etwas Neues kann nie verstanden werden, denn Verstehen ist eine Rekursion auf ältere ähnliche Muster. Wenn ich jetzt etwas Neues habe, dann kann ich im ersten Schritt nur daran glauben. Und deswegen ist Glaube wichtiger als Verstehen. Und das müssen auch die Wissenschaftler zur Kenntnis nehmen. Und jetzt kommt der gesellschaftspolitische Trick. Wenn es einer oder eine kleine Gruppe glaubt und die Gruppe wird größer und verhält sich nach diesen Spielregeln, dann wird die Gruppe automatisch, self-fulfilling prophecy, sehen, dass diese Regeln auch funktionieren. Und damit senden sie ein starkes Signal aus an andere und sagt, schaut mal, das funktioniert. Und dann wird das internalisiert auf emotionaler Grundlage und plötzlich haben es alle verstanden. Ja? So funktioniert das Verstehen der Wirklichkeit und der Gesellschaft. Ja? Man muss sich auf etwas Neues einfach einlassen in einem festen Glauben und in gegenseitigem Vertrauen. Und das ist vielleicht der wesentliche Punkt, die Herausforderung, die wir heute haben. Wir brauchen eine Vertrauensgrundlage. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Und das kann in einer Krisensituation mit verknapptem Geld, mit dualen Transaktionen nicht funktionieren, weil ich schon im Vorhinein weiß, ja, dass mein Geschäftspartner das Geld sowieso nicht haben wird. Also wieso vertraue ich dem dann? Emotionen, und auch das ist eine Erkenntnis, eine wissenschaftliche, steuern in Wirklichkeit unsere Wahrnehmung. Wir wissen das aus dem Privatleben, aus den Erfahrungen. Angst erzeugt den Tunnelblick. In Angst kann kein Mensch vernünftig entscheiden. Liebe erzeugt Fehlleistungen. Ich war selbst dabei, ja, in meiner Schulzeit wie ein Klassenkollege, der in eine Mitschülerin verliebt war, sich mit rotem Kopf neben seinen Sessel gesetzt hat. Ja? Das sind einschneidende Erfahrungen. Gier erzeugt Überschätzung. Auch ganz klar. Und diese Gefühle kann man auch steuernd einsetzen. Und es gibt ein wunderbares Buch, Namensgedächtnis leider schlecht bei mir, Predictably Irrational, wo ein Psychologe, ein amerikanischer Psychologe genau sagt, Wirtschaftswissenschaften, wir wissen, die Menschen arbeiten, funktionieren irrational. Aber wir wissen auch, wie sie irrational sind und wir können die Irrationalität auch instrumentell verwenden, um sie auszubeuten. Ja? Predictably Irrational. Das ist alles publiziert. Ja? Man weiß, dass es so funktioniert. Emotion stellt einen Wahrnehmungsfilter dar. Es wird nämlich immer nur das als Information wahrgenommen, was zum jeweiligen Gefühl passt. Dann gibt es dramatische Erkenntnisse, ja, wenn man das auch an sich selbst einmal erlebt hat. Und das passiert automatisch und ist von uns daher aus dem Bewusstsein nicht steuerbar. Davon leben ja die Varieté-Zauberer. Davon leben die guten Vertriebsmitarbeiter, vor allem die, die NLP-Schulungen absolviert haben. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Ja, NLP ist ein wunderbares Werkzeug. Ich habe es selbst verwendet, oftmals, ja, immer wieder. Aber an mir selber, um meine eigenen Neurosen in den Griff zu kriegen. Nicht jeder hat irgendwelche Schwächen. Ja? Und da ist es wunderbar. Und mittlerweile gibt es sogar Trainer und Coaches, die das für die Gesundheitsplanung verwenden. Ja? Weil die meisten Störungen psychosomatische Grundlagen haben. Und wenn man da an sich arbeiten kann und die eigenen Anker in der persönlichen Vergangenheit erkennt und das ins Bewusstsein bringt, dann verschwinden sehr viele Symptome. Also auch NLP kann man im Guten anwenden, wie einen Hammer, mit dem man einen Nagel für ein Bild in die Wand schlagen kann oder einen Menschen umbringen. Aber unser hauptsächliches Problem heute sind die Bewertungstheorien. Und da habe ich als Rechnungswesenprofessor und früher auch als Assistent immer schon darunter gelitten, schon Ende der 80er Jahre, war mir das vollkommen klar, dass was wir in den Bilanzen machen, kann nicht funktionieren. Wir tun so, als wären Dinge, die kein Geld sind, ja, als Geld bewertbar, als könnten wir das in Geld darstellen und ausdrücken. Was passiert da klassischerweise? Ich habe einen Käufer und einen Verkäufer. Der eine zahlt einen Preis, der andere erhält dafür einen Wert. Man unterstellt also hier, dass das, was ich jetzt in Geld, in welcher Form auch immer, da hinüberschiebe als Käufer, ja, dem entspricht, was ich hier als Gegenstand erhalte, als Produkt oder als Dienstleistung. Das wird einfach unterstellt. Und dann wird das, was ich gezahlt habe, die abzählbaren Einheiten, die jetzt ja in Wirklichkeit der Verkäufer hat und nicht mehr ich, ja, das wird jetzt auf irgendein Konto geschrieben, da steht, jetzt ist jetzt eine Maschine zum Beispiel, Anlagevermögen, da steht jetzt ein Geldbetrag dort. Das ist doch abenteuerlich. Das Geld ist ja nicht mehr da. Nee, ich habe die Maschine doch gekauft. Das heißt, das Geld hat doch jetzt der Verkäufer. Ich habe es nicht mehr. Wie kommt ein Unternehmer dazu, Anlagevermögen in Geld in der Bilanz auszuweisen? Ich verstehe es nicht. Bei Umlaufvermögen macht es vielleicht begrenzt Sinn. Denn das Umlaufvermögen will er im nächsten Jahr verkaufen. Nee, da ist es eine falsifizierbare Hypothese nach Popper. Nee, in einem Jahr weiß ich dann, ja, war es das wirklich wert? Hat er mehr verdient, hat er weniger verdient, ja? Und entsprechend hat er einen Gewinn oder einen Verlust aus dem Verkauf. Aber Anlagevermögen wird nicht verkauft. Das wird genutzt. Da sind wir wieder bei diesem Problem, Tauschwert oder Gebrauchswert. Ne? Anlagevermögen, bitte, ist kein Geld. Das ist Geld, das ich mal hatte. Das ist schon lange weg. Aber jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Was wäre denn wirklich, wenn dieser Käufer, dieser Unternehmer, der die Maschine da kauft, ja, das sofort als Aufwand buchen würde und sagt, mein Geld ist weg. Ja? Dann würde der am Anfang schon so viel Verluste machen im ersten Jahr, wenn er sein Anlagevermögen kauft, dass sein Unternehmen sofort pleite wäre und er hätte eines nicht mehr, das vergötterte Eigenkapital. Das Eigenkapital wäre einfach fort. Okay? Und er hätte auch nichts mehr, was er sich belohnen lassen kann. Ne? Und er sagt dann immer, in der Bilanz habe ich Eigenkapital. Wenn man ihn fragt, wo das Geld dafür ist, weiß er es auch nicht mehr. Ne? Dann sagt er, keine Ahnung, aber am Kapitalkonto ist noch was. Ne? Ja, das bringt mich aber nicht weiter, wenn das Geld jetzt nicht mehr da ist und ich habe ein Grundstück, ich habe ein Gebäude, ich habe Maschinen. Ja? Das ist in Wirklichkeit ein Unsinn. Es ist deshalb ein Unsinn, denn es teilt die Bevölkerung in die Eigentümer dieser Unternehmen und in die Unselbstständigen, die ihre Arbeitskraft wieder an diese verkaufen müssen. Ne? Und alleine schon diese Idee, dass ich den Mitarbeitern nur einen vordefinierten Betrag zukommen lasse und alles, was sonst noch überbleibt, gehört dem, der irgendwann die Maschinen und die Gebäude gekauft hat, macht natürlicherweise die Eigentümer am Unternehmen und die Mitarbeiter zu Feinden. Ja? Es ist natürlich so, solange das Unternehmen Gewinne macht oder zumindest keinen Verlust, bezahlt kein Unternehmer seine Mitarbeiter. Kein einziger Unternehmer, der in einer Gewinnsituation ist oder zumindest keine Verluste hat, zahlt seine Mitarbeiter. Wer bezahlt die Mitarbeiter? Die Kunden, wenn sie die Preise der Produkte bezahlen. Die zahlen die Mitarbeiter. Okay? So funktioniert das wirklich. Nur in einer Verlustsituation, ja, muss der Unternehmer wirklich von eigenem Geld seine Mitarbeiter bezahlen. Okay? Denn vorher fanden ja die Mitarbeiterlöhne und Gehälter Deckung in den Umsatzerlösen und es blieb für ihn sogar noch ein Gewinn übrig oder zumindest mit null ausgestiegen. Aber die Idee, dass ich sage, nur das, was mir übrig bleibt, gehört mir und vorher muss ich jemand anderen mit dem Geld bezahlen, das, wenn ich den nicht hätte, mir gehören würde, macht diese Leute zu Feinden und das ist politisch gewünscht. Ja? Wieder einmal definieren wir eine Gruppe von Menschen anders als die anderen und lassen sie über das Geldsystem gegeneinander kämpfen. Das muss so nicht sein, das darf so nicht sein. Wir dürfen in der Zukunft in einem neuen politischen System nur noch eine Form der Beschäftigung haben. Wir sind alle Unternehmer. Ja? Wir sind die Ich-AG. Aber wir definieren unsere Verträge selbst. Tja, da kommt dann die Idee her, wenn Sie sich ein Produkt kaufen, zum Beispiel jetzt keine Maschine für Ihr Unternehmen, sondern eine teure Armbanduhr, dann hätte die einen Wert in Geld. Hat sie aber nicht. Hat sie nicht. Nachweislich ist das ein untaugliches Modell. Heute wissen wir auch bei Herrenarmband-Luxusuhren, dass es einen großen Unterschied macht, ob Sie das in der Einkaufsstraße einer Hauptstadt kaufen oder ganz billig im Internet. Ja? Das heißt, der Preis ist nicht das Attribut dieser Sache. Der Preis ist das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses. Und wie ich dann oft sage, der Schwiegersohn eines Goldschmieds kriegt die Eheringe möglicherweise gratis. Hm? Aber deswegen sind sie auch was wert, auch wenn er nichts dafür bezahlt hat. Was könnte denn Geld überhaupt sein? Aus heutiger Sicht für 99% der Bevölkerung eine Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in einer Gesellschaft. Ja, wenn wir das anstreben, dann können wir es anders auch machen. Dann brauchen wir keine Zentralbanken, dann brauchen wir keine Geschäftsbanken, dann brauchen wir keine Zettel und keine Computerzahlen, dann müssen sie nicht über Zinseszins mehr werden, dann regeln wir das anders. Denn jede Gesellschaft hat ja zwei Probleme. Sie muss etwas produzieren, was alle gemeinsam haben wollen, und sie muss das, was produziert wird, dann nach irgendeiner Spielregel verteilen. Und unser Problem ist, dass wir das historisch mit dem Geldsystem verkoppelt haben. Das heißt, nur das, was ich sozusagen im Produktionsprozess verdient habe, kann ich bei der Verteilung wieder ausgeben. Und wenn ein Unternehmen zusperrt, weil niemand die Produkte will, verlieren die Mitarbeiter dort ihre Kaufkraft und können sich dann auch bei den anderen Unternehmern immer weniger kaufen. Damit kommen auch die in eine Krise und das nennt man dann einen Konjunkturzyklus. Also ein Konjunkturzyklus ist ein Rückkopplungseffekt, weil wir zwei Dinge über das Geldsystem verkoppelt haben, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten. Ja? Wir haben heute die Situation, dass viele Menschen fragen, was Korruption ist und wie man dem vorbeugen kann etc. Und ich sage meinen Studierenden dann immer wieder, ich habe eine Definition. Korruption ist für mich, wenn man für Geld arbeitet. Wer für Geld arbeitet, ist korrupt. Dann fragen sie, warum sollte man arbeiten? Sage ich ganz einfach. Weil die Arbeit schön ist, weil sie mir Freude macht, ja, weil ich meine Fähigkeiten entwickle, weil ich damit für andere hilfreich bin. Gibt es viele, viele Gründe. Und wozu brauchen Sie Geld? Nächste Frage. Sage ich, Geld brauche ich gar nicht. Ich will nur einen bestimmten Lebensstandard. Aber der hat nichts mit dem zu tun, was ich Arbeit nenne. Und das wäre eine funktionierende Gesellschaft. Ja? Das heißt, wie wir produzieren und wie wir das, was wir produziert haben, verteilen, erfolgt nach völlig unterschiedlichen Regeln. Das eine nachhaltig und ökologisch und sozial und das andere nach Regeln, die die Gesellschaft immer wieder selbst bestimmt. Und da darf kein Wissenschaftler und kein Politiker eine Regel vorgeben. Das heißt, in der zukünftigen Gemeinschaft einer funktionierenden, global vernetzten Basisdemokratie bestimmen nicht Regierungen und nicht ihre Berater, nicht Industrielobbys und nicht eigennützige Wissenschaftler, sondern die Menschen selbst ihre Regeln. Eigentum ist bitte nicht gleichzusetzen mit kompetentem Besitz. Es gibt das schöne Wort von Goethe in Faust, was du erbst von deinen Vätern hast, erwirbest, um es zu besitzen. Ist es nicht komisch? Wenn es man schon gehört, warum dann noch einmal? Ja, das eine ist der Formalakt, aber das andere ist der kompetente Besitz. Ich weiß auch wirklich damit umzugehen. Und ich erwerbe vor allem Fähigkeiten und Wissen. Und ein inkompetenter Besitz, ja, ist Eigentumsmissbrauch. Und so etwas kann man rechtlich jederzeit verhindern und unterbinden. Unternehmen, die die Produktionsstätte ins Ausland verlagern, Unternehmen, die Mitarbeitern zigtausenden entlassen, die kann man staatlicherseits einfach auflösen, aufgrund von Eigentumsmissbrauchs. Ja, überhaupt kein Problem. Ist Eigentum an einem sozialen Netz überhaupt möglich? Sie organisieren sich im Internet irgendwo mit Google Docs, ja, oder mit Facebook, arbeiten zusammen, tauschen da was aus. Auf einmal kommt jemand und sagt, ich habe Ihre Gruppe jetzt längere Zeit beobachtet, sie gehört mir. Alles das, was Sie da verdienen, da liefern Sie mir jetzt 10% ab. Ist natürlich in Wirklichkeit eine Frage, wie bewaffnet der ist, wenn er sowas sagt. Aber im Allgemeinen ist es skurril. Keiner würde auf die Idee kommen, ja, dem zuzustimmen, zumindest nicht freiwillig. Wenn man nach Niklas Luhmann argumentiert, dann ist die Gesellschaft eine Konstruktion von Kommunikationen und nicht von Individuen. Es geht also um Kommunikationsprozesse. Geschäftsbeziehungen bleiben dann aufrecht, wenn das Vertrauen besteht. Bei Informationsinseln, wo ich als Zwischenhändler beim A billig einkaufe und beim B teuer verkaufe, kann ich die Informationsasymmetrie missbrauchen. In dem Moment, wo sich die direkt kennen, schließen sie mich aus und ich bin mein Geschäftsmodell los. In offenen Netzwerken mit Whistleblowern wie heute funktioniert daher nicht mehr Informationsasymmetrie und Konkurrenz. Wir müssen im Kopf einen Schalter umlegen und müssen sagen, vollkommene Transparenz und Kooperation ist die neue Lösung. Ja, die globale Vernetzung führt uns in eine andere Denkweise. Völlige Transparenz und Kooperation. Wir müssen den Materialismus auch in der Gedankenwelt überwinden. Wenn der eine A sagt und der andere B, dann ist die richtige Lösung weder A noch B. Das ist ganz klar, die schließen sich sofort gegenseitig aus. Wenn zwei Kinder mit einem Lego-Baukasten spielen, der eine baut ein halbes Flugzeug, der andere ein halbes Schiff und dann fangen sie zu streiten an. Nicht? Was macht man da als Elternteil? Naja, man geht normalerweise hin und sagt, bitte lass doch das dem Jüngeren. Na, sei vernünftig. Oder der eine gibt dem anderen einen Knuff, sagt man, du, das darf man nicht und aus dem Grund darf jetzt der andere. Absurde Regeln. Völlig absurde Regeln. Richtig wäre hinzugehen und sagen, warum willst denn du ein Schiff bauen? Ich will was bauen, was auf dem Wasser fährt. Und warum willst du ein Flugzeug bauen? Ich will was bauen, was fliegt. Dann zerlegt ein halbes Schiff, zerlegt ein halbes Flugzeug und baut gemeinsam ein Wasserflugzeug. Dann habt ihr die Lösung C gemeinsam konstruiert. Das ist die soziale Co-Konstruktion. Ja, nach einem Professor Gergen, der das in Amerika gemacht hat, tolle Bücher darüber geschrieben hat, soziale Co-Konstruktion. Ja, wie auch Einstein sagt, wir können die Probleme nicht auf der Ebene lösen, A gegen B, wo sie entstanden sind, sondern der Vertreter von A schreibt alle Gründe für A und gegen B auf eine Liste, der Vertreter von B schreibt alle Gründe für B und gegen A auf eine Liste, dann treffen sie sich mit ihren Gründen, mischen heftig um und machen aus diesen Gründen und der neuen Liste ein C. Ja? Es ist im Prinzip ganz einfach. Wir dürfen nur nicht glauben, dass zwei Gegenstände, die am selben Moment, ja, nicht im selben Raum, am selben Ort sein können, ein gutes Modell für logische Argumente und Diskussionen ist, die ja geistige Produkte sind. Okay? Und wer in einen Dialog einsteigt, mit der Grundhaltung, seine Meinung nicht zu verändern, sondern die anderen entweder durch Macht unter Druck zu setzen oder so auszutricksen, dass sie dann erst recht das tun, was er will, wer also in einem Dialog nicht bereit ist, seinen eigenen Standpunkt zu verändern, der ist nicht dialogfähig. Aber wir haben diese falsche Kultur. Wir haben diese Kultur, man muss seinen Standpunkt durchsetzen. Wir haben das Alpha-Männchen-Denken. Ja? Jeder, der seinen Standpunkt nicht durchsetzt, sondern irgendwo klein beigibt, das ist ein Schwächling, der hat uns verraten, der vertritt uns nicht gut. Ne? Weil auch die etablierten politischen Parteien immer die Interessen kleiner Gruppen gegen den Rest vertreten wollen, gegen, wohlweislich. Und damit sind sie natürlich immer gegen die Mehrheit. Und sowas kann ich nicht als Demokratie gutheißen. Ja? Demokratie ist für mich immer nur eine Beschlussfindung im Konsens. So muss es laufen. Ja? Und so kann es laufen, wenn wir uns auf ideologiefreie Konsensfindung für Sachprobleme einigen. Und das ist übrigens das Ziel von Human Way, der politischen Partei, die ich gegründet habe. Politische Parteien heute sind ein gesellschaftlicher Spaltpilz mit Selbsterhaltungszielen. Ja? Wir haben permanente Konkurrenz um Wählerstimmen, genauso wie die Unternehmer um ihre Kunden kämpfen. Deswegen verstehen sich Unternehmer und Politiker so gut, weil sie spielen das gleiche Nullsummenspiel am Rücken der gleichen Bevölkerung. Ja? Ich werde nur erfolgreich, wenn ich dir die Kunden abwerbe. Ich werde nur erfolgreich, wenn ich dir die Wähler abwerbe. Und dann nicken sie sich zu und sagen, ja, ja, so ist das Leben. Krank, geisteskrank. Wissenschaftliche Gestaltung ist etwas anderes. Die Betroffenen schaffen sich die Systeme selbst, man nennt das Autopoiese, unter permanenter Rückkopplung in Echtzeit. Das ist wichtig. Ja, wir brauchen echte Information, keine verfälschte. Und wenn wir keine Macht im Spiel haben, dann ist echte Information auch sofort darstellbar. Wir werden aber manipuliert mittels Gewalt, mittels Bildern, Sprache, Gefühlen, Geld. Die Manipulation beginnt früh. Ja, die Institutionen dafür heißen Schule, Medien, Arbeitswelt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion. Auch persönliche Beziehungen in der Familie spielen eine Rolle. Nicht? Die Kinder lernen sehr früh, den Vater gegen die Mutter auszuspielen. Nicht? Mami erlaubt mir das immer und so. Wir werden geplündert durch Gehirnwäsche und am schönsten dafür ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn Sie als ein Mann alleine eine Ortschaft an einem See mit Trinkwasserqualität plündern wollen und Sie sind unbewaffnet und allein und da wohnen ein paar tausend Leute, haben Sie es ganz einfach. Sie gründen eine Schule für Wirtschaftswissenschaften. Dann fangen Sie sich die Kinder der Dorfelite ein. Früher hat man gesagt, die Elite, ja, das ist der Pfarrer, der Rechtsanwalt und der Arzt und vielleicht der Lehrer. Kinder von Pfarrern, ja, sind vielleicht teilweise noch tabu. Aber trotzdem, ja, also sie holen sich die Kinder, ja, sie holen sich die Kinder der Eliten dieser Ortschaft und bringen ihnen das Gesetz von Angebot und Nachfrage bei. Sagen, wenn etwas im Überfluss da ist, dann kann jeder sich's gratis nehmen. Wenn es nicht im Überfluss ist, muss jeder einen Preis dafür bezahlen, je knapper, desto teurer. Dann setzen sie einen lustigen Hut auf, schenken ihnen ein paar Buchstaben vor oder nach dem Zunamen, schicken sie wieder heim. Weil wir in Pyramidenformen gehalten werden, in Machtpyramidenformen, schaut jeder Affe auf den Hintern des Affen einen Stockwerk höher und imitiert sein Verhalten. Das heißt, wenn die jetzt mit der Geschichte Angebot und Nachfrage ist toll nach Hause kommen, kopiert sich dieses Gedankenmuster selbsttätig bis zur Basis der Pyramide. Darum sind wir so geschaffen worden. Ja? Weil man immer nur an der Spitze manipulieren muss, bei den Kindern der Eliten, dann wird das vollständig nach unten kopiert, dieses Verhaltensmuster. Und der Unternehmer beginnt gratis, sich mit Trinkwasser ja, seine Lager zu füllen. Und wenn ihn jemand fragt, sagt er, hast du doch gelernt. Ja? Ihr könnt immer noch genug trinken, kostet nichts, ja? Überflussgut, ja? Alles da. Und dann wird er beginnen, an der Einleitungsstelle der Wasserleitung das Wasser zu verschmutzen. Und er wird Terroristen beauftragen, die die Wasserleitung sprengen. Ne? Und dann sind alle hilflos. Dann, um Gottes Willen, das Wasser ist gratis. Ja, aber ich bin ein vorausschauender, planender Unternehmer. Ja? Ich bin tüchtig. Ich habe für euch das Wasser hier gelagert, ihr könnt es von mir kaufen. Und die werden glücklich, freudestrahlend ihr letztes Hemd hergeben, ja, für sein tolles Wasser. Er wird es weiter verknappen, immer mehr verdienen, alle bleiben tolle Freunde, ja, und er plündert sie aus und die merken es gar nicht. Und das ist die Gehirnwäsche von Angebot und Nachfrage und so funktionieren die sogenannten freien Märkte. Und Hans Christian Andersen und andere haben das gewusst. Das ist zum Beispiel die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Warum hat er die Kinder entführt? Ja? Und welche Kinder wären es denn gewesen? Ja? Zur Gehirnwäsche wurden sie entführt. Des Kaisers neue Kleider sind des Kaisers neues Geld. Auch ganz klar. Geld aus Luft sieht man nicht. Aber keiner darf es zugeben, weil er sonst seinen eigenen Ruf beschädigt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja? Und nur die Hofnarren haben das Privileg, das zu tun. Und als Bundesbeamter, ja, und als Pragmatisierter war ich das, der Hofnarr. Macht doch viel mehr Spaß. Was wird sich in so einer Gesellschaft aber dann verändern? Wir brauchen keine Stichtagsgewinne, wir brauchen nicht mehr mit diesen komischen Zahlen spielen. Es sind nur noch die persönlichen Geldflüsse wichtig. Ja? Wir brauchen auch nicht Dingen einen Wert in Geld zuzuweisen, sondern es geht nur um die persönliche Kaufkraft. Es geht darum, das zu kriegen, was man für das Leben haben will und die besten Leistungen, die man zu bieten hat, sinnvoll ins Netzwerk einzuspeisen, sodass im Netz der größte Gemeinschaftsnutzen entsteht. Das sind rein technische Probleme, die können wir auf Knopfdruck lösen. Dafür brauchen wir eine neue Philosophie, wie das mein Vorredner Andreas Popp schon gesagt hat, neue Begriffe, neue Denkmuster. Wir müssen die Psychologie verwenden, neue Wahrnehmung, neues Bewusstsein. Die Technologie, die uns heute mit dem Internet zur Verfügung steht, die Soziologie, völlig neue Vertragsformen müssen entstehen und sie müssen elektronisch in Echtzeit geregelt werden, in vollkommener Transparenz, ohne Manipulation. Das ist wichtig und das können wir aber heute alles tun. Wir benötigen weiters eine echte Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, C2C. Ja, es gibt in der Natur keinen Abfall. Alles, was ein Organismus nicht mehr braucht, hinterlässt er und es verwendet als Nährstoff ein anderer. Also, was können wir machen? Ja, wenn wir uns genügend Zeit nehmen und Preise und Geld keine Rolle spielt, dann können wir jeden Produktionskreislauf genau so konzipieren. Und wenn das für die Nachhaltigkeit, für die nächsten Generationen, für den Planeten wichtig ist, dann tun wir es einfach und fragen gar niemanden. Ein wesentlicher Schlüssel ist Kooperation statt Konkurrenz. Jedes Wissen, jede Fähigkeit, das jemand hat, sollte er sofort an andere weitergeben. Dieses Zurückhalten von Know-how über Patente, über Wegsperren, ja, über Monopole ist das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. Es erzeugt eine lernunfähige Gesellschaft. Es gibt wunderbare Technologien, die alle in der Versenkung verschwunden sind, weil sie große Konzerne einfach weggekauft haben. Ja. Alleine wenn wir an diesen Schatz herankämen, als Demokratie, die sich das Recht nimmt, als Bevölkerung wirklich die Gesetze zu schreiben. Ja. Wenn wir das tun, dann haben wir schlagartig viel weniger Probleme mit nicht vorhandener Energie, ja, mit Müllentsorgung und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir werden auf einmal sehen, wir leben in einem Paradies. Wir brauchen natürlich eine öffentliche Kontrolle, wir brauchen den sozialen Konstruktivismus und hatten bisher das Modell des Individualtauschs. Bisher waren wir so aufgestellt, dass wenn ich etwas habe, was ein anderer will, ich möglichst zeitnah einen Gegenwert von dieser Person haben möchte, sonst kriegt das gar nicht. Ich bringe als Beispiel einen Bäcker, der 100 Brötchen für eine Ortschaft backt und die Leute im Ort haben aber nur Geld, sich 50 Brote zu kaufen. Was macht der? Der kann nur 50 Brote verkaufen, 50 Brote muss er wegschmeißen und die halbe Ortschaft bleibt hungrig. Mein Gegenvorschlag ist dann immer der, er soll die 50 Brote einfach hergeben und zwar mit der Begründung, er hat sie und die anderen brauchen sie. Ja? Da brauche ich auch gar nicht an einen Preis zu denken. Und als Gegenleistung geht er dann zum Autohändler, beispielsweise, dort stehen Autos herum, die sich auch keiner kaufen kann, ja, und sucht sich dort ein Auto aus und ist genauso zufrieden. Ja. Die wirkliche Synergie entsteht in der Vernetzung. Solange wir darauf angewiesen sind, dass jeweils ein anderer genau die Kaufkraft hat, um unsere Produkte zu erwerben, wird das auf Sicht nicht funktionieren. Und das ist auch das Problem mit dem Geld, das sozusagen fließt und im Kreis geht. Das wird immer weitergegeben. Ich muss die Geschwindigkeit kontrollieren. Ich muss schauen, wie stimmt das Preisniveau, also Inflation, Deflation. Ja, wie ist die Umlaufgeschwindigkeit? Hochkomplex. Da habe ich einen Gegenvorschlag und das sind Gutscheine. Ich schaue mir an, was habe ich überhaupt an Ressourcen und was braucht die Bevölkerung? Und dann erzeuge ich demokratisch einen Gutschein, damit jede Frau, jeder Mann, jede Familie, jedes Kind das kriegt, was sie braucht. Der löst den Gutschein, der rein persönlich ist, einmal ein und damit verschwindet er. Und wir sparen uns den gesamten Geldumlauf. Wir sind nämlich dann alle Mitglieder in einer Community, in einem Netzwerk, melden dort unsere Bedürfnisse, speisen unsere Fähigkeiten ein und werden von der gesamten Gemeinschaft einfach auf menschlicher Ebene erhalten. Wie ist denn das in einer Familie? Haben Sie schon mal einen Säugling gesehen, der seiner Mutter, wenn sie ihn von der Brust nimmt, eine Rechnung legt? Ich bis jetzt noch nicht, aber ich bin lernfähig. Also, wie die Gesellschaft dann funktioniert, wenn wir das haben. Die Demokratie erzeugt Geschäftsfallsregeln als Metaregeln. Das waren früher die Gesetze. Funktionales Geld, wenn wir das noch haben wollen, können wir so definieren, dass es nur auf die eine Art funktioniert und nicht auf eine andere. Wenn kein Vertrag dafür existiert und keine Leistung erbracht wurde, kann auch das Geld nicht fließen. So einfach ist das nämlich. Ja? Weil das Ganze kryptografisch verschlüsselt ist und wie Schloss und Schlüssel zusammenpasst. Und ich kann bestimmtes Geld nur für Lebensmittel ausgeben und anderes für Autos oder was auch immer. Es ist überhaupt kein Problem, sowas heute zu leisten. Das ist Standard. Standardtechnologie, die überall verwendet wird. Und damit ist natürlich der Korruption endgültig der Riegel vorgeschoben. Ich kann nicht mehr im Billersackerl, ja, tausender Bündel über den Tresen schmeißen. Ja. Oh je, das wird manche ziemlich stören. Bei Missbrauch können in einer zeitgestempelten Datenbank auch die Rechtsverhältnisse rückgeführt werden. Das heißt, wenn ich sämtliche Eigentumsverhältnisse, denken wir an Grundbuch und ähnliches, ja, wenn ich das zeitgestempelt zurückführe, wenn ich dann wirklich mal einen Betrug aufdecke, ja, dann habe ich auch rechtsgültige Rückwirkung ex tunc und das ist dann die Rechtssicherheit. Das ist ganz einfach. Und das wäre das Ende der Medienbrüche. Plan, Vertrag, Vorleistung, Bezahlung in einer Datenstruktur, ohne Zettel, ohne Verträge, die ich auf 5 Arten interpretieren kann, ja, und ohne Belege, die ich dann einbuche oder nicht, früher oder später, wie es mir passt. Gesetze und Prozesse werden ausschließlich grafisch dargestellt, sodass sie jeder, auch der Dorftrottel, versteht. Das hat ja früher seinen Sinn gehabt. Ne? Flussdiagramme bieten sich dafür an. Es gibt auch sogenannte ereignisorientierte Prozessketten, EPK. Wenn Sie nur 5 Symbole verstehen, können Sie das lesen. Auch das ist ein Standardverfahren. Auch das verwenden Unternehmen weltweit genau in dieser Methode. Verwenden wir das einfach, um darüber über Gesetze abzustimmen. Ja? Am Frontend 5 verschiedene Gesetze als Flussdiagramm. Man kann das simulieren. Was kommt dabei heraus? Die Bevölkerung stimmt ab und das System erzeugt vollständig automatisch im Hintergrund die dazu passende elektronische Regel. Und nur aus dieser Regelbank können rechtsgültige Verträge abgeleitet werden. Und damit ist ein Vertrag, der gegen Gesetze verstößt, denkunmöglich. Es ist leicht, wenn wir es wollen. Und das sind Technologien, die verwendet jedes Telekom-Unternehmen. Die verwenden Rechtsanwaltskanzleien heute. Ja, das sind Standardtechnologien, die jeden Tag zigtausend Mal verwendet werden. Warum verwenden wir sie nicht für die Demokratie? Hier unten haben Sie ein Swimlane-Diagramm, ja, wo Sie Produktionsprozesse mit in dem Fall 3 verschiedenen Parteien, die in verschiedenen Rollen tätig werden, darstellen. Das legen Sie Ihren Plänen zugrunde. Wenn alle zustimmen, ist es durch Willensübereinstimmung der Vertrag und keiner kann etwas anderes tun im Prozess, als ihm hier als Berechtigung zugewiesen wurde. Ganz leicht und in Echtzeit kommunizierbar. Und wenn höhere Gewalt eintritt, etwas, was keiner vorhergesehen hat, gibt es eine neue Verhandlungsrolle, alle kommen wieder zusammen und ändern den Vertrag und den Plan und dann geht es mit einem anderen Prozess ab dem Punkt wieder weiter. Es ist einfach. Wenn man sich auf Kooperation einlässt und sagt, welche Werkzeuge haben wir und was sind die geistigen Voraussetzungen, dann sind wir schon am Ziel. Was wäre dann Geld nur noch? Alle Ressourcen, Fähigkeiten, alles was knapp sein kann, haben wir am Backend. Die ressourcenbasierte Ökonomie. Und wer ohne Geld nicht leben kann, die Rentner, ja, die heute noch auf ihre Konten schauen, und denen wird dann eh meistens übel oder schwindlig, die können das am Frontend simulieren lassen. Wir können mit der heutigen Technologie ein Gesellschafts-, Wirtschafts- und Geldsystem erzeugen, das sich an jedes einzelne Individuum und seine Lebensphase anpasst. Ein Gesellschaftssystem, das sich an die Menschen anpasst, um nie wieder Menschen an ein politisches System anzupassen. Denn das hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Geld ist in der Zukunft die Benutzerschnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Das ist es. Eine Benutzerschnittstelle kann ich parametrieren. Ich kann mir die Hintergrundfarbe, die Schriftgröße, das Bild, alles das einstellen. Warum kann ich nicht das Geldsystem wählen? Ja? Warum kann ich nicht die Regeln, nach denen ich leben will, ja, so einstellen, dass sie zu meiner Lebensphase passen? Kann ich, wenn wir dieses Recht jedem Menschen zugestehen, in der freien persönlichen Entfaltung, dann ist das kein Problem. Denn er hat immer etwas zu bieten, hat etwas zu leisten, etwas in die Gesellschaft einzubringen. Und das wird dann so in die Gesellschaft eingebracht, dass in der Gemeinschaft der größte Gemeinschaftsnutzen entsteht. Und das sind rein technische Fragen. Die können wir standardmäßig heute lösen. Dann beruht die Gesellschaft in der Politik auf digitaler Basisdemokratie einer gebildeten Bevölkerung. In der Legislative, kurze für alle verständliche Gesetze mit grafischer Darstellung. Die Bildung, die wir dann haben, ist eine Herzensbildung. Es beginnt mit emotionaler und sozialer Kompetenz. Sie zielt auf Fähigkeiten, ja, und nicht auf Zeugnisse und Noten. Und die Gesundheit ist dann wieder die Selbstverantwortung. Man, mit Paracelsus zu sprechen, der Geist ist, der den Körper baut. Und die Schwarmintelligenz in der Gesellschaft sorgt dafür, dass die Betroffenen selbst entscheiden, was sie haben wollen und sich dabei auch engagieren. Wie kommen wir dorthin? Wenn wir jedes Wesen, jedes Lebewesen als Lernprozess verstehen und niemals uns auf Feindbilder einlassen. Menschen, die mir widersprechen, die meine Modelle noch nicht verstanden haben, die anderer Meinung sind, respektiere ich auf Augenhöhe. Und ich versuche jedem, den Schritt auf seine nächste Lernstufe zu erleichtern. Das ist mein Ziel. Damit kann ich gar keine Feinde und keine Gegner haben. Ich bin selbst auch als Lernender unterwegs und freue mich über jede Begegnung und Erfahrung, die es mir möglich macht, eine höhere Lernstufe zu erlangen. Das und nur das macht das Leben schön und lebenswert. Es gibt auch keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Empathie ist in der Kommunikation besser als Zwang. Immer dem Zwang weit überlegen. Und das schönste Vertrauen herrscht zwischen wirklichen Lehrern und wirklichen Schülern. Und der beste Lehrer ist der, der von seinen Schülern lernt. Das ist das wirkliche Ziel. Und die einzige Macht, die wir akzeptieren und anerkennen, ist die Liebe. Warum? Denn Liebe ist, da lesen Sie den Hans-Peter Dürr beispielsweise, nichts anderes als die vollkommen offene, empathische Kommunikation. Wer so kommuniziert, dass er die eigenen Gedanken und Gefühle offenlegt, der macht sich angreifbar. Und das ist notwendig. Denn dadurch, dass man angegriffen wird, aber dann nicht zurückschlägt, also die Feindschaft verweigert, entsteht das ultimative Vertrauen. Und das ist das, was wir von den alten Religionen hätten lernen sollen. Danke.